Auf einer verschmierten Landkarte setzt Hans Olofsson einen Finger auf den Namen Muschantscha. »Wie komme ich dorthin?«, fragt er. Es ist sein zweiter Morgen in Afrika, sein Bauch rumort und der Schweiß läuft ihm unter dem Hemd in Strömen hinab. Er steht an der Rezeption des Ridgeway Hotel. Auf der anderen Seite sitzt ein alter Afrikaner mit weißen Haaren und müden Augen. Sein Hemdkragen ist ausgefranst, seine Uniform ungewaschen. Hans Olofsson kann der Versuchung nicht widerstehen, sich über die Theke zu beugen, um nachzuschauen, was der Mann an den Füßen trägt. Wenn der afrikanische Kontinent in ähnlicher Verfassung ist wie das Schuhwerk seiner Einwohner, hat er seine Zukunft schon hinter sich und alles ist rettungslos verloren, hat er im Fahrstuhl nach unten gedacht. Der alte Mann ist barfuß. »Möglich, dass ein Bus fährt«, antwortet der Mann. »Möglich, dass ein Lastwagen fährt. Früher oder später kommt bestimmt auch ein Auto.« »Wie findet man den Bus?«, fragt Hans Olofsson. »Man stellt sich an den Straßenrand.« »An einer Haltestelle?« »Wenn es eine Haltestelle gibt. Manchmal gibt es eine, meistens nicht.« Hans Olofsson muss erkennen, dass er kaum mehr als diese vagen Auskünfte bekommen wird. Er spürt etwas Unbestimmtes, Flüchtiges im Leben der Schwarzen, das ihm im Vergleich zu der Welt, aus der er selbst stammt, völlig fremd ist. »Ich habe Angst«, denkt er, »Afrika macht mir Angst, seine Hitze, seine Gerüche, seine Menschen mit ihren schlechten Schuhen. Ich falle hier zu sehr auf, meine Hautfarbe leuchtet, als wäre ich eine brennende Kerze im Dunkeln.« Der Zug nach Kitwe geht am Abend. Den Tag verbringt Hans Olofsson auf seinem Zimmer. Lange steht er am Fenster und beobachtet einen Mann in abgerissenen Kleidern, der mit einem langen Messer mit breiter Klinge das Gras um ein großes Holzkreuz schneidet und Menschen, die mit unförmigen Bündeln auf den Köpfen vorbeigehen. Gegen 7 Uhr abends verlässt er sein Zimmer und muss auch für die Nacht bezahlen, in der er es nicht mehr benutzen wird. Als er aus dem Hotel tritt, wird er sofort von schreienden Taxifahrern umringt. »Warum machen Sie nur einen solchen Lärm?«, denkt er, und eine erste Welle der Verachtung erfasst ihn. Er geht zu einem Wagen, der noch einigermaßen intakt zu sein scheint, und nimmt den Koffer mit auf den Rücksitz. Sein Geld hat er in den Schuhen und in der Unterhose versteckt. Als er auf der Rückbank Platz nimmt, bereut er die Wahl seiner Verstecke bereits. Die Geldscheine kleben und drücken am Körper. Im Bahnhof herrscht ein noch größeres Chaos als bei seiner Ankunft am Flughafen. Das Taxi setzt ihn mitten in einem Gewirr von Menschen, Kleiderbündeln, Hühnern und Ziegen, Wasserverkäufern, Feuern und verrosteten Autowracks ab. Der Bahnhof ist praktisch unbeleuchtet. Die wenigen Lampen sind entweder durchgebrannt oder abmontiert worden. Er kommt kaum dazu, das Taxi zu bezahlen, da ist er auch schon von einer Schar schmutziger Kinder umgeben, die sein Gepäck tragen wollen oder ihn anbetteln. Ohne zu wissen, wohin er sich wenden muss, eilt er davon. Durch die Geldscheine sind seine Füße schon wund gelaufen. In einer Wand entdeckt er eine klaffende Öffnung, über der ein halb abgeblättertes Schild verkündet, dass es sich um den Fahrkartenschalter handelt. Der Wartesaal ist überfüllt, es riecht nach Urin und Dung und er stellt sich dort an, wo er die Schlange vor dem Schalter vermutet. Ein Mann ohne Beine schiebt sich auf einem Holzwägelchen vorbei und bietet einen schmutzigen Fahrschein nach Livingston an, aber Hans Olofsson schüttelt den Kopf. »Ich hasse dieses Chaos«, denkt er. »Man kann hier unmöglich den Überblick behalten.« Er löst eine Fahrkarte nach Kitwe, geht auf den Bahnsteig hinaus, an dem ein Zug mit Diesellokomotive steht, und betrachtet missmutig, was ihn erwartet. Die heruntergekommenen, bereits überfüllten Waggons wirken wie zerschlissene Pappkartons mit Spielzeugfiguren.